We're doomed.
We're saved.
Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler.
We're doomed, we're saved, der Podcast von Vater und Tochter. Vater Journalist, Tochter Biologin, promoviert sehr nah dran am ganz aktuellen Geschehen. Die Biorevolution ist unser Thema. Hallo Isi.
Hallo.
Biorevolution, wir haben über Antibiotika gesprochen, wir haben über die Biorevolution in der ersten Folge gesprochen im Allgemeinen. Und jetzt kommt das, ich sage es mal ein bisschen flapsig, was sich für mich wie Science Fiction anhört und sicherlich für die allermeisten Hörer auch. Genetic Engineering, also ich suche mir die blauen Augen für mein Kind aus oder die blonden Haare, die Körpergröße, den Spitzensportler etc. pp. Kommen wir alles zu. Aber du hast uns wieder ein Zitat mitgebracht zum Einstieg.
Ja, und zwar von dem israelischen Philosophen Yuval Noah Harari, der sich sehr viel auch mit den Themen der Fringe-Wissenschaft und der Biorevolution und anderer ähnlicher Themen wie künstliche Intelligenz beschäftigt. Und was er sagt, ist: History began when humans invented God and it will end when humans become God. Also die Geschichte beginnt, als die Menschen sich Gott ausgedacht haben, und sie endet, wenn die Menschen zu Gott werden. Und das ist ein bisschen Gott, die Quintessenz.
Gottgleiche Menschen, eine furchtbare Vorstellung, für mich zumindest mal. Für andere vielleicht nicht. Wir wollen mal direkt an die Wurzel gehen, woher Genetic Engineering kommt. Und das ist ja nun eine Disziplin, die alles andere als alt ist. Mhm. Also die bahnbrechenden Erkenntnisse sind ja in deiner Lebenszeit auch, haben die sich ereignet. Erzähl mal.
Absolut. Also die Grundlagen für Gentherapie oder Genmanipulation liegen ein bisschen weiter zurück. Und zwar in den 70er Jahren wurde die sogenannte Recombinant DNA-Technologie gefunden. Das heißt, dass man Gene von verschiedenen Organismen auseinanderschneiden und wieder zusammensetzen kann. Das hat sozusagen die Biotechnologie auf das nächste Level gehoben, hat ganz viele Firmengründungen hervorgerufen, hat ganz viele neue Medikamente hervorgebracht und auch Labormethoden und uns erlaubt, solche Dinge wie das Human Genome Project zum Beispiel überhaupt durchzuführen. Gene Editing ist die nächste Stufe davon. Das eine bedeutet, dass man einfach Gene im großen Stil auseinanderschneidet und wieder zusammensetzt und exprimiert, also mit einer Methode in Zellen bringt, um sie dort zum Ausdruck zu bringen. Aber Gene Editing ist eine Weiterführung dieser Methode. Ich versuche das mal mit der Metapher zu erklären, mit dem Text. Also man hat einen zehnseitigen Text und man hat einen einzigen Tippfehler da drin, der aber diesen Satz, in dem der Tippfehler stattfindet, so verändert, dass der Leser plötzlich etwas anderes aus dem gesamten Text hervorgehen lässt. Hat man ein klassisches Gene-Replacement oder Gentherapie, so wie es eben in den 70ern zum ersten Mal hervorgebracht wurde und dann später auch in Patienten benutzt wurde, würde man sagen, man nimmt diesen kaputten Satz und fügt ihn irgendwo in den 10 Seiten ein. Der Leser könnte höchstwahrscheinlich den Kontext zusammenfinden. Genauso ist es mit einer Zelle. Die kann sich den Kontext zusammensuchen. Aber es ist natürlich nicht optimal. Optimal wäre einfach nur, den einzelnen Tippfehler zu beheben. Und das ist das, was Gene Editing macht. Es geht an die Quelle des Gens und tauscht genau an dem Punkt, wo etwas falsch ist oder wo etwas verändert werden soll, spezifisch aus.
Kannst du mal erläutern, wie das technisch funktioniert und wann man diese bahnbrechende Technologie erfunden hat, Anführung, Abführung?
Also erfunden ist
Gefunden
und erfunden. Also tatsächlich gibt es da einen großen Patentstreit zu dem Thema. Und da ist die Frage, ob gefunden oder erfunden auch eine sehr wichtige. Also es gibt verschiedene Systeme zum Gene Editing, möchte ich dazu sagen. Aber worüber wir heute reden und wo also die Technologie, zu der auch gerade der Nobelpreis verliehen wurde 2020, ist CRISPR-Cas. Und CRISPR-Cas ist ein bakterielles Immunsystem, was die Bakterien dazu befähigt, Viren zu erkennen, die sie befallen wollen und ihnen schaden wollen, und diese zu neutralisieren. Zum einen einfach die virale DNA in kleine Stücke zu schneiden und loszuwerden, aber zum anderen auch, und das macht das menschliche Immunsystem auch und das auch von anderen Organismen, sich zu merken, was hat man schon mal erlebt, also welche welche bösen Viren hat man schon mal gesehen? Das machen bei uns spezielle Zellen. Das Bakterium hat nur eine Zelle, deswegen macht das das sozusagen auf dem Level. Aber das fügt die DNA dieses Virus in sein eigenes Genom ein, um das zu erkennen, wenn es dann wiederkehrt, also wenn wieder der gleiche Virus kommt. Und das hat man gefunden, erstmal nur in Bakterien beschrieben. Und das war so eine interessante Basiswissenschaft von einem spanischen Wissenschaftler, der das gefunden hat. Dann wurden interessanterweise zwei französische Wissenschaftler darauf aufmerksam, die sich mit Joghurtproduktion, also okay. Danisco, eine dänische Joghurtfirma, beschäftigten, die sind sehr abhängig davon, dass die Bakterien, die das Joghurt produzieren, gut funktionieren. Klar. Und da war die Idee, dass man einfach die weniger Virusbefall kriegen. Ganz interessant, ja.
Genau.
Und dann wurde das immer weiter und dann wurde das tatsächlich aufgenommen von zwei Wissenschaftlerinnen. Also die ursprünglich daran arbeitende war eine französische Wissenschaftlerin, die damals in Schweden und Wien war, Emmanuelle Charpentier, die dann auf Jennifer Doudna, eine RNA-Spezialistin in Berkeley, zukam und gesagt hat, wollen wir dazu kollaborieren. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil die beiden auch den Nutzen der zwei verschiedenen Zeitzonen hatten und mit ihren Postdocs zusammen 24 Stunden gearbeitet haben. Die einen, also morgen.
Faszinierend.
Genau, und haben immer die in der überlappenden Zeitzone dann Skype-Meetings gehabt und dann hat das andere Team übernommen, Wahnsinn. Basierend auf den Resultaten.
Ist das, kurze Zwischenfrage, ist das eigentlich eine Besonderheit in der Top-Biologie, dass man auch gendermäßig so eine Geschichte hat mit zwei Frauen?
Ja, schon. Also es ändert sich natürlich jetzt, aber wenn man sich die Geschichte, also des Nobelpreises für die Naturwissenschaften anguckt, für die verschiedenen, dann ist es schon sehr stark Männer dominiert und auch sehr stark alte weiße Männer dominiert und junge Frauen oder also auch mal People of Color und mehr Diversität da reinzubringen, das passiert jetzt neuer und das ist natürlich sehr gut für die Wissenschaft, dass man auch nicht so einen elitären Club von Leuten, die glauben, dass sie sozusagen die Wissenschaft erfunden haben.
Der ja auch maximal ein Drittel bis die Hälfte dessen wissen kann, was man wissen kann.
Insofern viel weniger.
Viel weniger sogar. Ja klar, ja. Logisch. Okay, wollen wir Einschub beenden und Text weitermachen.
Ja, auf jeden Fall. genau, und die beiden haben dann zum ersten Mal gezeigt, dass man, also wie dieses System funktioniert, man hat eben das Cas-Enzym, in diesem Fall Cas9, das ist das, was jetzt das bekannteste ist. Es gibt aber relativ viele, die machen alle ein bisschen was anderes und die anderen kriegen jetzt auch alle, sage ich mal, ihr Spotlight mit neuen coolen Applikationen. Aber dieses System, worüber wir sprechen wollen heute, ist Cas9, das durch eine kleine RNA geleitet wird, dahin, dass sie diese RNA-Sequenz, also RNA ist das Produkt der DNA, das ist so ein Transfermolekül, er hat gerade ziemlich viel Spotlight bekommen für die Impfstoffe.
mRNA, genau. Die Ribonukleinsäure.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und die erlaubt es eben, diese RNA in DNA einzubauen. Und das ist eben ein relativ simples System, was sehr schnell umbaubar ist. Also man kann diese kleinen RNAs, die sozusagen die Sequenz, die verändert werden soll, ziemlich schnell im Labor herstellen. Und das ist ein unkomplexes System und erlaubt dadurch eine hohe Versatilität dieses Systems und macht es auch vergleichbar nicht ganz so teuer wie andere Sachen. Und das ist natürlich sehr spannend. Und in ihrem Paper, 2012 wurde das publiziert in Science. Das ist neben Nature das wichtigste wissenschaftliche Magazin. Und da wurde erwähnt, dass es eben auch für menschliches Genomeditierung funktionieren könnte.
Und dann ging das große Gewitter durch die wissenschaftliche Welt.
Genau.
Das wurde dann wahrscheinlich sofort rezipiert und man staunte erstmal.
Man staunte erstmal gleichzeitig, also arbeiteten auch andere Menschen schon daran.
Klar.
Man sagt dazu Parallel Discovery, also mehrere Leute arbeiten gleichzeitig an etwas und finden etwas Gleiches oder Ähnliches, was natürlich die Resultate verstärkt, wenn nicht nur einer das findet. Also es ist sozusagen die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Gleichzeitig ist da eine große Frage von Patenten durch entstanden und die wichtigsten Kontrahenten sind eben die Jennifer Doudna aus Berkeley und der Feng Zhang der am Broad-Institut arbeitet, die beide gleichzeitig die Technologie patentiert haben. Die haben auch beide Firmen gegründet, auch mal ursprünglich gemeinsam. Charpentier, die europäische Wissenschaftlerin, hat auch eine Firma gegründet und noch viele andere. Diese Firmen haben inzwischen alle einen Marktwert von über 1 Milliarde und auch zum Teil deutlich über 1 Milliarde. Da geht es um sehr viel Geld.
Wow, okay. 2012, Zeitblende 2020, Nobelpreis. Was ist da in der Zwischenzeit passiert?
In der Zwischenzeit hat man herausgefunden, dass, also hat man die Umsetzung, dass man damit menschliche Zellen, beziehungsweise hat man erstmal gezeigt, also es gibt so sogenannte eukaryotische Zellen, die sich von Bakterienzellen dadurch unterscheiden, dass sie einen Zellkern haben. Also es ist einfach eine extra Barriere, die um die DNA ist. Und es klingt trivial, es ist es höchstwahrscheinlich nicht, etwas vom Bakterium oder von einem, also Testtube in eine Zelle zu übersetzen. Darum geht auch der Patentstreit vorwiegend. War das obvious, dass man das machen konnte oder nicht? Das ist der wichtige Schritt gewesen, den zum ersten Zeng gezeigt hat, aber den Doudna auch gezeigt hat und dann auch noch viele andere Wissenschaftler innerhalb der nächsten Wochen genau das Gleiche gezeigt haben, nämlich, dass man das auch in Zellen, die einen Zellkern haben, umsetzen kann. Und dann kommen natürlich die nächsten Schritte. Kann man das im Menschen anwenden? Also kann man das als eine Gentherapie anwenden? Und hier muss natürlich, also zuerst mal die Sicherheit der Technologie bewiesen werden, um zu zeigen, dass keine Off-Target-Effekte, also keine Mutationen induziert werden. Das ist auch mit der klassischen Gentherapie immer wieder ein Problem und das taucht tatsächlich auch für diese Technologie auf, dass Patienten meistens Leukämie bekommen, weil eine Mutation ausgelöst wird dadurch. Im Allgemeinen wurde es aber als sicher genug empfunden und wurde tatsächlich nun durch diese Biotech-Firmen, die gegründet wurden, also zum Beispiel die Firma von Jennifer Doudna ist Intellia, dann gibt es Editas, Feng Zhang und George Church von Broad, dann gibt es CRISPR Therapeutics, Charpentier und noch einige andere, die alle klinische Studien begonnen haben in verschiedenen Krankheiten. Und die, glaube ich, eine der naheliegendsten Anwendungen ist Sickelzellanämie. Das ist eine monogenetische Erkrankung der roten Blutzellen, die normalerweise eigentlich eine scheibenförmige, streamlinige Form haben, mit der sie gut durch die Blutgefäße durchgehen können und die sich dann zu einer Sichel verformen und dadurch verklumpen. Klar. In verschiedenen Teilen. Und die Menschen haben einfach schlimme Schmerzen und kriegen aber auch andere, also solche Crisis, wo zum Beispiel sich dann Blut in der Lunge anstaut oder so. Und das ist erstens eine verkürzte Lebenserwartung und zweitens sehr starke Schmerzen für das Leben, das man hat. Und da wurde, glaube ich, vor 2 Jahren die erste Patientin behandelt. Das ist natürlich eine super Entwicklung. Tatsächlich wird das auch schon mit klassischen Gentherapien versucht, aber die Hoffnung ist, dass CRISPR präziser ist und besser wirkt auf Dauer.
Und dann mal ganz kurz reinzoomen.
Auf jeden Fall.
Also auf diese Patientin, also die Sichelzellenerkrankung, was da, um zum besseren Verständnis für die Hörerschaft, erklär uns nochmal, was da passiert.
Also was passiert ist, dass den Patienten, die für Krankheiten wie Sichelzellanämie, die im Blutcompartment sind, kann man den Patienten die Stammzellen des Blutes entnehmen. Und das ist ein Prozedere, das unabhängig von Gentherapie auch so durchgeführt wird, zum Beispiel für Leute, die einen Blutkrebs haben. Die kriegen ein Stammzelltransplantat von einem anderen Donor, also meistens von einem Familienmitglied. Es ist möglich, die Zellen des Blutes zu ergänzen durch die Entnahme von anderen Zellen. Und in diesem Fall, was tatsächlich kaputt ist bei Sichelzellanämie, ist das Hämoglobin-Protein. Da ist ein Fehler drin und das wird dann durch ein anderes ersetzt. Und das funktioniert dann also dazu, dass die Zellen also ersetzt werden, die dieses falsche Protein herstellen und durch ein anderes ersetzt werden. Und dann kriegt man genug neue Zellen, die die richtige Form haben und nicht mehr diese Krisen verursachen. Und die Idee wäre natürlich, dass, wenn man das dauerhaft durchführt, dass man dann eine dauerhafte Heilung hat, wo die Menschen keine Medikamente mehr nehmen müssen. Und im Fall von der Sichelzellanämie ist es so, dass die Menschen normalerweise Transfusionen bekommen, einmal im Monat oder so. Und das ist auch eine große, also es wäre natürlich eine große Steigerung der Lebensqualität, wenn du nicht einmal im Monat über mehrere Stunden eine Infusion von Blut bekommen musst. Genau. Also das.
Definitiv. Chris Barr erscheint im Moment wieder. Dieser Podcast heißt We're Doomed, We're Saved. Mhm. Also klingt sehr nach Saving, mhm. also nach neuen Wegen in der Medizin, mhm. neuen Applikationen. Und bleiben wir noch ein Momentchen dabei. Mhm. Beim Plus sozusagen. Mhm. Was meinst du, was wird das alles können in naher Zukunft?
Ja, also für Therapien ist natürlich, also alle Krankheiten, die im Blutcompartment stattfinden, also auch Krankheiten des Immunsystems, aber auch Krebsarten, also Leukämie zum Beispiel, die das Blut befallen können, damit adressiert werden. Das Problem mit Gentherapien, egal ob klassisch oder Gene Editing, ist, dass die Therapie dorthin muss, wo sie wirken soll. Das klingt einfacher, als es ist. Das Problem ist, man muss dieses Gen irgendwie in eine Zelle bekommen. Wie macht man das? Also man kann sich vorstellen, man gibt ein nacktes Gen in die Blutbahn, dann wird das einfach ausgeschieden. Es ja. passiert wahrscheinlich gar nichts. Möglicherweise interagiert es mit dem Immunsystem und wird neutralisiert. Um es in die Zelle reinzukriegen, muss man es entweder mit etwas ummanteln, das es reinlässt. Also zum Beispiel irgendwie sowas wie so eine Art seifige mhm. Oberfläche, die durch die Membran durchgeht. Aber dann ist die Frage, in welche Zellen wird das aufgenommen?
Genau.
Dann gibt es eine Variante, und das wird natürlich am häufigsten gemacht, und das sind virale Vektoren. Man benutzt sozusagen einen entwaffneten Virus, in den man das Gen einbaut oder in diesem Fall das Geneditierungssystem, und das bringt das in die Zelle. Das funktioniert. Aber man muss immer noch das Organ erreichen, in das man rein will. Und wieder, das funktioniert nicht, wenn man es einfach nur ins Blut spritzt, weil du musst eine hoch genug Konzentration in dem Gewebe, in das du willst, bekommen, wohingegen man nicht noch den Rest des Organismus beeinflussen soll. Und das ist wirklich leichter gesagt als getan. Was ganz gut funktioniert, ist, das in der Leber stattfinden zu lassen. Da ist das Organ, das die Exkretion von den meisten Substanzen, also den fremden Substanzen sozusagen, durchführt. Und für eine Krankheit der Leber wurde jetzt auch das erste in vivo Gen-Editing im letzten Jahr durchgeführt. Also in vivo heißt, dass es im Patienten direkt einfach gespritzt wurde und dann in der Leber funktioniert hat. Das andere, wenn man die Zellen des Blutes rausnimmt, dann nennt sich das ex vivo, das heißt also außerhalb des Körpers.
Klar.
Genau. Mhm. Und das macht es ein bisschen leichter, weil man eben diese Test-Tube-Situation sozusagen zurückbringt. Eine weitere relativ naheliegende Variante ist, dass man im Auge, also es gibt einige genetische Erkrankungen, die zu Blindheit führen, besonders bei Kindern, und in das Auge das reinzuspritzen funktioniert auch für andere Gentherapien, und das sind tatsächlich auch welche zugelassen. Auch da wird große Hoffnung auf das Gen-Editing.
Liegt daran, dass das Auge so ein abgeschlossenes System
genau,
ist.
Genau,
ne?
genau. Und da man auch direkt was reinspritzen kann. Das ist aber für die meisten Sachen einfach nicht der Fall. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass dieses Problem irgendwann besser behoben wird, dass man die Therapien dahin bringt, wo sie wirken sollen. Der zweite Faktor ist aber, dass man den genetische Grundlage der Krankheit verstehen muss. Und das ist nicht in allen Fällen so einfach, wie man glaubt. Also man hat ja bei der Entschlüsselung des menschlichen Genoms, wurde damals von Clinton gesagt, the most important map created by man, und cancer and other diseases soon will be a thing of the past. Also nicht exakt wiedergegeben,
couple of years ago.
Genau, yeah. mm-hmm. 20 Jahre, 2000, 22 yeah. Jahre. Das ist nicht passiert. Yeah. Und zwar ist es so, es gibt monogenetische Erkrankungen, Sickelzellanämie, viele andere Stoffwechselerkrankungen, Gehirnerkrankungen wie Huntington's, aber sehr, sehr viele andere Sachen sind komplex. Viele Krebsarten, Herzerkrankungen, dann die ganzen Gehirnkrankheiten wie Schizophrenie oder auch psychologische Erkrankungen wie bipolare Störungen oder Depressionen. Da spielen Gene eine Rolle, aber man können nicht leicht sagen, wenn wir das rausschneiden oder das reinsetzen, dann ist die Krankheit weg.
Es gibt höchstwahrscheinlich keine Monokausalität genau. in den Zusammenhängen. Mhm. Wenn ich mir mal die Hitliste, also hört sich blöd an, aber die Hitliste der Erkrankungen angucke, also Platz 1 unangefochten immer Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Platz 2 sicherlich Krebserkrankungen in dem Fall, Da sind wir mit Gene Editing, um mit diesen großen Krankheitspopulationen umzugehen und auch Todesursachen umzugehen, da sind wir noch ein Stück entfernt, ne? In vielen Fällen, ne? Ja. Bis auf Blutkrebs vielleicht,
ja.
Ne?
Ja, die du erläutert hast. Genau. Also es gibt einige Krebsarten, die sich sehr stark, also entweder gibt es also vererbbare Krebs, also Krankheiten, wo man eine Prädisposition für die Entwicklung von Krebs hat. Es gibt zum Beispiel ein Syndrom, wo man das sogenannte BRCA-Gene mutiert ist und dann eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, Brustkrebs oder Eierstockkrebs zu bekommen im Laufe des Lebens. Das Gleiche gibt es für bestimmte Hautkrebsarten und auch für einige andere Krebsformen. Das ist aber relativ selten. Die meisten Krebsformen entstehen durch sogenannte somatische Mutationen. Das heißt, in der Erwachsenenzelle läuft was schief. Da gibt es wieder welche, die relativ stark von einem Gen abhängen. Und wenn man das ausschaltet, dann, sage ich mal, kann man den Krebs damit besiegen. Das ist aber auch nicht in allen Fällen so. Und oft ist das Ausschalten dieses einen Gens führt dann dazu, dass der Krebs einfach umsattelt und einen Umweg nimmt und ein neues Gen benutzt. Dementsprechend ist es nicht ganz so leicht. Und man müsste wahrscheinlich Kombinationen von Genen damit angreifen. Aber also das hat man tatsächlich noch nicht ganz so gut verstanden.
Eine Menge Potenzial auf jeden Fall. Und selbst bei den Dingen, die eben nicht eine Ursache haben, sondern mehrere, auch da sind ja Szenarien durchaus denkbar, dass man da vorankommen wird in den kommenden Jahren. Wir wollen natürlich jetzt auch über Doomsday Around the Corner noch reden. Also wo ist dann tatsächlich die Bedrohung durch Gene Editing? Und ich glaube, man braucht nicht mehr als 2, 3 Finger eine Hand, um sich das auszurechnen, dass diese Probleme wirklich um die Ecke liegen, nämlich ich überschreibe das mal mit dem Design-Menschen.
Genau. Und das ist das, was nahe liegt und was ein riesiges ethisches Problem ist und auch schon lange ist. Die Frage, verändert man das genetische Material eines Embryos oder einer Zelle, also einer Eizelle oder eines Spermiums, was sich dann auf die nachfolgenden Generationen auswirkt? Und diese Frage kann man von sehr vielen Blickpunkten oder also von sehr vielen Richtungen betrachten. Auf der einen Seite aus der Sicht eines Patienten oder aus der Sicht der Eltern eines potenziell kranken Kindes, das eine genetische Erkrankung bekommt und nur eine sehr kurze Überlebenschance hat zum Beispiel. Mhm. Oder die Geschichte, dass die Huntingtons-Krankheit, wo man eine neurodegenerative Erkrankung, wo man motorische Probleme kriegt und glaube ich so um die 30 tatsächlich die Neurodegeneration einsetzt und man wahrscheinlich das 40. Lebensjahr nicht erreichen wird. Und die Chance 50% ist, wenn beide Eltern Träger sind, dass das Kind das auch haben wird. Das es ist nicht leicht, das wegzureden, könnte man diesen Menschen helfen. Auf der anderen Seite ist die Geschichte des Slippery Slopes. Wo fängt man an, wo hört man auf?
Ja, und es gibt dann natürlich auf der einen Seite, vielleicht kannst du uns da auch mal ins Bild rücken, die juristische Betrachtungsweise, was darf man wo? Und die ja ganz banale Erkenntnis natürlich, was uns die Geschichte auch lehrt, was Menschen können, machen sie letztendlich.
Absolut. Also das vererbbare Genom editieren ist in den meisten Ländern entweder explizit verboten oder es gibt einfach keine Regularien dazu. Für Research Purposes, also im Labor, darf man ein bisschen mehr, wenn man nicht plant, also den Embryo zu implantieren. In Deutschland ist es zum Beispiel verboten. In England oder Amerika darf man gewisse Experimente machen, aber nicht damit weitergehen. Es gab den großen Schock in 2018, als ein chinesischer Wissenschaftler, Hu Jiangqi, tatsächlich ein medizinisch nicht notwendiges Experiment an Embryonen durchgeführt hat. Hat Eltern ausgesucht, wo der Vater HIV-positiv war und die Mutter nicht, auch mehrere, und hat in den Embryos, in In-Vitro-Fertilization, also außerhalb des Körpers gescreent wurden, hat er ein Gen, das ein Rezeptor für HIV ist, ausgeschaltet, sodass die Kinder eine Resistenz haben könnten. Allerdings ist es ein medizinisch nicht notwendiges Prozedere gewesen, weil das sich auch so verhindern lässt, dass die Kinder das erben. Also durch das Waschen der Spermazellen, das war ausreichend. Man hätte das nicht tun müssen. Er ist inzwischen tatsächlich inhaftiert, also ich glaube für 3 oder 4 Jahre ins Gefängnis geschickt worden in China. Und er hat das Ganze sehr geheimnistorisch gemacht. Er hatte einen Antrag gestellt mit seiner Universität, der aber zur Zeit, wo er die Experimente durchgeführt hatte, noch nicht wirklich durchgegangen war. Und das war sozusagen der große Schockmoment, den er auch, also er hat versucht, die Daten zu publizieren. Es wurde aber nicht von irgendeinem der Journals angenommen. Dann hat er auf YouTube eine Videokampagne gemacht, wo er das rausgebracht hat. Und das hat die große Debatte ausgelöst. Ein Teil der Wissenschaftler ist immer noch dafür, dass man Genomeditierung machen darf, unter bestimmten Bedingungen, darunter zum Beispiel Jennifer Doudna oder George Church, die sagen, man muss ein gutes Regularium finden, wie man es macht, aber man kann es nicht ausschließen, weil es zu einem gewissen Grade unethisch wäre, Menschen, die eben eine Prädisposition haben, das wegzunehmen.
Nachvollziehbar. Mhm.
Und auf der anderen Seite gibt es viele Wissenschaftler, die nach einem Moratorium fragen. Das heißt also, sagen, dass es soll nicht für immer verboten werden, aber zumindest aufgeschoben werden, bis man mehr weiß. Was immer ein großes Thema ist, ist die Frage eines gesellschaftlichen Konsenses und einer offenen ethischen Debatte. Man sieht in diesem Thema, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist und die Fronten sich sehr schnell verhärten. Ein bisschen bringt es eigentlich zurück die Frage der, es gibt ja eine große Frage, die sich im Zuge der Covid-Maßnahmen stellt. Wie viel Freiheit für den Einzelnen gegenüber oder wie viel Schutz für den Einzelnen gegenüber, was ist gut für die Gesellschaft als Ganze? Und das ist in diesem Fall natürlich auch die Frage. Also im Einzelfall ist es bestimmt absolut zu rechtfertigen, aber ist es für eine Gesellschaft als Ganze zu rechtfertigen?
Ja, wie siehst du das denn ganz persönlich? Also was ist da, bist du da entschieden, entschlossen? Weil ich denke mir, du hast ja jetzt gerade Covid eingeführt und natürlich interessiere ich mich dann auch als Vater auch für deine eben nicht nur wissenschaftliche, sondern menschliche Meinung sozusagen. Denn ich kann mir vorstellen, dass das für eine Person, die eben sehr in der Materie drin steckt, noch schwieriger ist als für mich da zu einem Schluss zu kommen, der auch valide ist, der belastbar ist und der auch für eine gewisse Zeit Bestand haben wird.
Ja, also ich glaube, ich bin eher skeptisch, dass man es tun sollte und bin gleichzeitig fest davon überzeugt, dass es sowieso passieren wird.
Ja, das ist so, was der Mensch kann, das macht er auch. Und ich meine, darüber haben wir ganz am Anfang, hatten wir so ein bisschen eingeleitet, so Designmenschen, Leistungsträger und so, das ist natürlich ein potenzielles Ende dieser Entwicklung. Ne?
Ja, und natürlich, also bisher wurden unsere Gene durch die Evolution bestimmt, die über mehrere Milliarden Jahre darin kombiniert ist, dass ich jetzt ich bin und so aussehe, wie ich aussehe und so bin, wie ich bin. Und Evolution ist nicht Perfektion. Also Evolution ist messy. Also man ist nicht, die natürliche Selektion heißt nicht, dass der perfekte Mensch oder der perfekte Organismus oder also das perfekte, was auch immer hervorgebracht wird. Man merkt das ja an sich selber, dass man deutlich verbesserbar wäre.
Ehrlich?
Ja,
ich nicht.
Na gut, ich habe doch das Gefühl, gerade so sportlich zum Beispiel, aber auch ab und zu kognitiv, da wäre noch mehr drin.
Möglicherweise.
Ja, und also das Evolution ist kein perfektes Design. Es gibt keinen, was gegen eine Schöpfungsgeschichte mit einem Perfect Creator spricht, weil die Imperfektion aller Organismen ist sehr evident. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, die Varianz, die diesen Prozess so gut macht und so funktionabel macht. Und nimmt man diese Varianz komplett weg, oder nicht komplett weg, aber selektiert man für bestimmte Sachen, ist es sehr fragwürdig, was dabei rauskommen wird. Und man muss natürlich gleichzeitig sagen, dass es in der Wissenschaft immer das Risiko der nicht vorhersehbaren Konsequenzen gibt. Also man meint, man möchte etwas Gutes machen, aber man weiß nicht, was dabei passiert. Und man muss sagen, dass man gleichzeitig das Handwerkszeug hat, um das Genom zu verändern, aber gleichzeitig das Genom nicht richtig verstanden hat, finde ich.
Schieflage.
Ja, es ist total beunruhigend, weil man natürlich, obwohl das Genom sequenziert ist, sehr wenig versteht. Und man muss natürlich auch sagen, man kennt es aus der Geschichte der Wissenschaft, dass manchmal aufs falsche Pferd gesetzt wird.
Ja.
Und dass Dinge, die einem Trend unterliegen und als ich es, also es gab Eugenik, es gab die Lobotomie, für die der Nobelpreis verliehen wurde, dass Menschen scharfe Gegenstände ins Gehirn gerammt wurden. Das
grausam.
Ja, und das, also man muss auch sich ein bisschen bewusst sein, dass das, was man heute für richtig hält, vielleicht in 50 Jahren sich als großer Fehler erweist.
Die beiden Urwissenschaftlerinnen, um das mal so zu paraphrasieren, haben sich, glaube ich, dazu auch geäußert und insofern sich auch, ich sag mal, etwas transparenter gezeigt als WissenschaftlerInnen, die vor ihnen kamen, ja. Oder?
Ja und nein, tatsächlich gab es schon diesen Fall. Also es ist eigentlich ganz interessant, weil es in den 70er Jahren der Finder der Recombinant DNA, der Paul Burke, und auch derjenige, der die reverse Transkriptase gefunden hat. Das ist für Wissenschaftler ein sehr, sehr wichtiges Tool. Das ist ein virales Enzym, das es erlaubt, RNA in DNA zu übersetzen. Das ist auch das Enzym, was zum Beispiel der HIV-Virus benutzt, um seine eigene RNA in die menschliche DNA reinzubauen. Und diese beiden, die sozusagen die Väter der Biotech-Geschichte sind,
ja,
mit anderen Wissenschaftlern zusammen haben in den 70ern die Ancillima-Conference hervorgebracht, wo die Sicherheit dieser Technologien sehr stark diskutiert wurde. Und die Frage zum Gene-Editing, zum CRISPR, ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit der Reaktion der Wissenschaftler, als die Option der Atombombe zum ersten Mal hervorkam und die Wissenschaftler selbst plötzlich gemerkt haben, wir haben hier was gefunden, was eigentlich zu groß für uns ist.
Und Oppenheimer auf den letzten Drücker noch versucht hat, den Einsatz tatsächlich dann da in Los Alamos aufzuhalten.
Genau, aber gleichzeitig auch am Anfang der Geschichte, also wo Amerika noch nicht investiert war, zwei Exilwissenschaftler zusammen dann mit Einstein, der auch ein erklärter Pazifist war, aber trotzdem diesen Brief unterschrieben hat, damals an den Präsidenten geschrieben haben und gesagt haben, wenn Deutschland das macht, dann haben wir ein Problem, wir müssen uns da einschalten. Und gleichzeitig die gleichen Wissenschaftler nach dem Abwurf der Atombomben auch ein Moratorium für die Technologie gefordert haben. Also man sieht, dass die Wissenschaftler relativ schnell, und das war, glaube ich, also zumindest bei den CRISPR-Wissenschaftlern auch so, dass sie sehr schnell gemerkt haben, wir haben hier was, was eigentlich ethisch vielleicht zu groß für uns ist, aber was wir uns auch nicht gerne wegnehmen lassen wollen. Sobald politische Regularien da sind, hat man natürlich weniger eigene Handhabe. Und sie haben es versucht, selber in den Griff zu kriegen. Ich glaube, dass dieser chinesische Wissenschaftler, der dann eben diese Experimente durchgeführt hat, gezeigt hat, man kriegt es nicht selber in den Griff. Die Sache ist, dass es aber auch politische Regularien nicht ändern werden, weil die Technologie ist nicht besonders, also sie ist nicht einfach, aber man kann tatsächlich das als Nicht-Wissenschaftler machen. Und es gibt eine neue Klasse von Laienwissenschaftlern, die sich Biohacker nennen. Und die, so wie die frühen Computerpioniere in ihren Garagen Computer zusammengebaut haben, eben mit CRISPR experimentieren und sich selber injizieren und Frösche oder Hunde oder irgendwelche Organismen verändern.
Hört sich nicht gut an.
Es hat schon auch eine positive Seite, finde ich, das Biohacking, weil das natürlich diesen Elfenbeinturm-Aspekt wegnimmt.
Es demokratisiert
die Wissenschaft. Mhm. Viele Bereiche des Lebens werden natürlich besser, wenn sie demokratisiert werden. Gleichzeitig gibt es in der Wissenschaft eben diesen Prozess der ethischen Checkpoints. Und die sind nicht nur politischer Natur, sondern die kommen auch durch das Peer Review. Also die kommen dadurch, dass man Resultate der Arbeit zusammenfasst und publiziert. Und wenn man die publiziert, dann lesen die deine Peers und sagen dir, das glauben wir dir oder das ist nicht in Ordnung. Und gleichzeitig muss man Anträge stellen, um bestimmte Experimente bewilligt zu kriegen, sodass man nicht jeder anfangen kann, einfach irgendwas zu machen. Und das ist natürlich so, wenn du das zu Hause in der Garage machst, dann kann jeder einfach irgendwas machen. Und das, also es gibt diesen einen berühmten Biohacker, heißt der Josiah Townsend, glaube ich, der sich irgendwann auf einer Konferenz einfach selber ein CRISPR-Gen, also CRISPR für ein höheres Muskelaufkommen gespritzt hat. Ist natürlich nichts passiert. Es gibt eine Geschichte, wo jemand versucht hat, sich eine eigene HIV-Therapie zu bauen. Auch das hat nicht funktioniert. Man sieht, also es gibt einige Charaktere in diesen Biohackern, die sehr prominent waren. Also der eine wurde inzwischen auch tot aufgefunden und weiß nicht, ob das an dem Biohacking oder am Drogenkonsum lag. Aber man sieht, da sind einige Charaktere dabei, die nicht ganz stabil wirken. Mhm. Und,
to say the least.
To say the least. Mhm. Und wir werden in der nächsten Episode noch über die Geschichte, über den Menschen hinaus sprechen. Man hat natürlich auch das Potenzial, Biowaffen herzustellen damit. Und auch da ist die Frage, also diese ethischen Checkpoints, welche Art von Experiment macht man und welche nicht, ist sehr wichtig.
Ja, Isi, ich würde sagen, für diese Folge wollen wir es bewenden lassen. Mhm. Ich resümiere, es gibt Doom, es gibt Saving, das Glas ist schon ziemlich voll und viele Dinge sind aus für meine Ohren einfach sehr vielversprechend in eine Zukunft, die möglicherweise, wo es gelingen wird, natürlich durch Gene Editing tatsächlich Krankheiten wirklich mal zu besiegen. Also das, was Clinton, du hast zitiert, im Jahr 2000 gesagt hat, dass man da wirklich mal vorankommt. Mhm. Aber die Bedrohungen sind auch doch ganz, ganz enorm.
Ja, auf jeden Fall. Also und man muss halt wirklich dazu sagen, also ich habe die Episode für mich selbst als ein Pandoras Box Wissenschaft betitelt. Das Problem ist einmal, also sobald es draußen ist und replizierbar ist, es geht nicht wieder zurück.
Die Box ist offen.
Die Box ist offen und es ist natürlich auch, wie mit vielen anderen Sachen in der Biorevolution, die Frage des Konsenses. Und wenn man man wird keinen gemeinsamen Konsens zwischen allen Nationen der Welt bekommen und man wird höchstwahrscheinlich einen CRISPR-Tourismus irgendwann bekommen, wo man in ein bestimmtes Land fahren kann, wo man sich die Sachen so designen darf, wie man es gerne möchte.
Und vermutlich gilt das umso mehr für das, was wir nächstes Mal besprechen, nämlich das eben, wie du gesagt hast, was über Menschen hinausgeht. Ne?
Genau.
Vielen lieben Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr spannend und ich muss sagen, du hinterlässt mich einmal mehr mit Hoffnung und mit Sorge.
Ja.
Danke dir, Isi.
Danke dir.